Hallo Leute, hier ist Anpfiff 15.30 Uhr. Ihr hört den neuen Fußball-Podcast mit Tobi, Fabi und Sören. Viel Spaß beim Zuhören.
Hier ist wieder Anpfiff 15.30 Uhr, der Fußball-Podcast. Auch an diesem ersten Adventswochenende sind wir natürlich wieder für euch da. Ich hoffe mal, dass Fabi und Sören rechtzeitig den Absprung vom Weihnachtsmarkt heute gefunden haben und jetzt auch in der Leitung sind. Fabi, Sören?
Ja, guten Abend, frohen ersten Advent.
Ja, guten Abend Fabi, guten Abend Tobi. Ich grüße aus der Stadt mit dem schönsten Weihnachtsmarkt, nämlich aus Oldenburg.
Ah. Sagt man das eigentlich so, frohen ersten Advent, oder?
Einen schönen ersten Advent. Die erste Kerze ist wahrscheinlich auch schon angezündet und das erste Adventswochenende hatte uns ja einige interessante Spiele mitgebracht. Konnte man sich definitiv gut anschauen. Ja, wie wollen wir starten, Jungs? Wollen wir mal direkt den Sonntag anfangen? Sören, wir hatten ja letzte Woche über die Eintracht aus Frankfurt gesprochen, wo mit Fabi schon so ein bisschen aneinander geraten bist. Unter der Woche während der Europa League ja auch schon. Die Eintracht heute ein wirklich klasse Spiel gemacht gegen schwache Unioner, die ein bisschen platt gewirkt haben. Eigentlich von der ersten Minute an die überlegene Mannschaft gewesen. Und ja, verdient auch erst kurz vor Schluss den Siegtreffer gemacht. Aber es war der erste Heimerfolg jetzt in dieser Saison von der Eintracht. Mehr als verdient.
Ja, würde ich auch so formulieren. Verdienter Sieg. Union, also ich glaube, das hat man wirklich denen angemerkt, dass sie noch am Donnerstag in Israel gespielt haben. Also die waren ja nicht wirklich bei 100%. Und die Eintracht, muss ich jetzt wirklich sagen, da ist die Tendenz klar nach oben. Unter der Woche ja gegen Antwerpen ein gutes Spiel gemacht, fand ich persönlich. Fabi sah das ja ein bisschen anders. Ja, und dann heute nachgelegt, wieder in der Endphase. Ja, also ich bin im Moment also sehr zufrieden und ich glaube auch, dass Oliver Gnasner, wie gesagt, der Saisonstart der Eintracht war ja nicht so gut. Da haben wir auch alle gesagt, dass man damit nicht zufrieden sein kann. Aber jetzt nach und nach kommt die Eintracht wirklich in Schwung.
Ja, es sind ja heute zwei Mannschaften gewesen, die zu denen gehören, die mit am wenigsten Ballbesitz haben. Die Frankfurter mit 48% und Union mit 40%. Allerdings heute hat Union dann natürlich auch der Eintracht den Ball überlassen, hatten viel Ballbesitz, die Frankfurter. Auch einige gute Chancen, gerade heute überragender Mann über die kompletten 90 Minuten, immer wieder Antreiber über seiner Seite, wie wir ihn eigentlich kennen von den letzten Jahren. Philipp Kostic war in jeder Offensivaktion beteiligt, zig Flanken reingeschlagen und war dann auch Ausgangspunkt zur 1-0-Führung durch Jibril Snow. Nach einer kurzen Ecke legt er den Ball schön auf dem 16er und Snow mit einem richtig schönen Schlenzer oben in den Winkel rein. Das war die verdiente 1-0-Führung. Zur Halbzeit hätte es auch schon 2-3-0 stehen können. Union gar nicht wirklich gefährlich geworden in der ersten Halbzeit vom Tor von Kevin Trapp. Und in der zweiten Halbzeit, eine halbe Stunde vor Schluss, ist dann Avoni im 16er gefoult worden. Ich weiß nicht, Sören, ob du das auch gesehen hast, das Foul ein bisschen unglücklich, beziehungsweise dumm eigentlich auch von Ndika. Aber ein klarer Elfmeter, den Max Kruse dann zu seinem zweiten Saisontor eiskalt verwandelt. Und danach war Union mal kurz einem Drücker, aber danach hat die Eintracht aus Frankfurt wieder das Gaspedal gefunden, weiter auf Sieg gespielt und sich dann auch in der, wie vielte war es, ich glaube die 92. Minute oder so war es dann?
95.
Wie eine Flanke von Philipp Kostic und ein Kopfball von Ndika zum verdienten Frankfurter Sieg heute. Erster Heimsieg diese Saison.
Ja, ich glaube, da kann der Fabi sicherlich auch was zu sagen oder die Eintracht mal positiv hervorheben, oder?
Ja, erstmal glaube ich ein bisschen verkehrte Welt in der Bundesliga. Die Dortmunder spielen auf einmal Mir san Mir, gewinnen ihre Spiele, egal wie. Die Frankfurter haben sozusagen das Bayern-Dusel auf einmal seit ein paar Wochen auf ihrer Seite in Form von späten Toren. Also ich muss definitiv dem beipflichten, dass es heute im Speziellen wirklich eine sehr gute Leistung war der Frankfurter. Das war heute auch wirklich fußballerisch und im Spiel nach vorne. War natürlich auch ein Stück weit gezwungen, aufgrund der Tatsache, dass sich die Unioner ja in der Defensive auf jeden Fall mit einer Fünferkette weit nach hinten gezogen haben und versucht haben, über Konter ins Spiel zu kommen. Hat tatsächlich aber sehr gut ausgesehen. Dann sah es wieder mal so lang oder sehr, sehr lange danach aus, dass es im Zweifel wieder kein Heimsieg wird. Und am Ende des Tages muss man sagen, auch wenn ein Tor in der 95. Minute dann recht spät fällt, trotzdem alledem oder trotz alledem eigentlich ein definitiv verdienter Sieg. Und ja, eigentlich ein bisschen immer verkehrte Welt. Wir sprechen letzte Woche so, in der Folgewoche kommt es dann wieder anders. Und in dem Fall war es wirklich, ja, seit langer Zeit mal wieder ein überzeugender Frankfurter Auftritt, fand ich auch. Von daher, da kann man drauf aufbauen.
Die letzten Wochen ist Union Berlin ja eigentlich aus den Europacup-Spielen immer relativ gut davongekommen. Aber heute hat man wirklich gesehen, dass die Kräfte gefehlt haben. Die Frankfurter zwar auch, allerdings kamen natürlich die Reisestrapazen noch mit dazu bei den Unionern, die ja direkt nach Frankfurt durchgeflogen sind. Und ja, das Umschaltspiel der Unioner, das gefürchtete aus der Defensive heraus, hat heute auch eigentlich gar nicht funktioniert. Avonie haben sie auch, glaube ich, nur zweimal in Szene gesetzt bekommen. Ja. Und so kommt die Eintracht zum ersten Heimsieg, belegt jetzt Platz 12 mit 18 Punkten. Sieht auf jeden Fall schon wieder deutlich besser aus und ich glaube auch zumindest mittlerweile zu erkennen, dass die Handschrift von Oliver Glasner auch so nach und nach greift, Sören. Deine Spieler, die du ja angekündigt hattest, Nein. Die kommen auch immer besser.
Doch, also doch, Fabi, ich weiß, du stellst dich ja nahezu mit allen Bundesligisten gut, nur irgendwie die Eintracht kriegt nicht so viel von deiner Liebe ab, sage ich jetzt mal. Aber doch, man muss es wirklich sagen. Klar, der Saisonstart, das habe ich ja gerade gesagt, war nicht gut. Aber dann jetzt kommt es wirklich. Kamada kommt immer besser in Schwung. Kostic spielt seit den letzten Wochen, finde ich, sowieso richtig gut. Und dann hast du eben mit So und Jakic ein sehr, sehr gutes zentrales Mittelfeld. Also das kommt, es kommt. Und es war ja auch klar vor der Saison, dass mit Lindström, Boré, das dauert alles ein bisschen. Aber ja. Die Spiele international, glaube ich, haben auch richtig gut geholfen. Und ja, also Tendenz geht klar nach oben. Also man kann jetzt im Moment wirklich nichts Schlechtes über die Eintracht sagen.
Und auch ein Spieler, den wir ja schon seit Jahren immer mal wieder hervorheben, heute auch wieder in aller Seelenruhe hinten die Bälle rausgespielt, cleveres Stellungsspiel, Jakob Hasebe. Heute Martin Hinteregger hinten vertreten, mit 37 Jahren auf dem Niveau immer noch zu spielen. Also Hut ab,
ganz ich starke aber Leistung. Dann doch auch noch was sehr Positives. Man darf bei der Eintracht auf jeden Fall eins nicht vergessen, steht auch einer der besten Torhüter der Bundesliga zwischen den Pfosten mit Kevin Trapp, der die letzten Wochen vor allem auch maßgeblichen Anteil dazu beiträgt, dass viele Spiele dann auch entweder gerettet wurden in Form von einem Unentschieden oder dann eben auch mal ein knapper Sieg, speziell das Spiel in München. Aber er ist halt ein unglaublicher Leistungsträger, eine Führungsperson und ein absoluter Top-Torhüter, der mir eigentlich grundsätzlich eher auch immer ein bisschen zu sehr unterm Radar schwimmt, weil ich finde, er ist schon von der Veranlagung her ein überragender Keeper.
Und bringt ja auch seit Jahren eigentlich konstant seine Leistung, ne? Nachdem der Wechsel damals von PSG kam, ja, ne? War, glaube ich, richtig.
Ja.
Seitdem er bei Frankfurt ist, absoluter Leistungsträger, ja,
gebe ich. Was aber vielleicht auch noch bei dem Spiel ganz interessant finde, da würde mich eure Meinung dazu interessieren, also wenn wir im Speziellen über Union Berlin sprechen, stehen ja in der Tabelle nach wie vor, finde ich, hervorragend mit 20 Punkten, letztendlich auf Platz 6, aber wenn ich mir dann immer so die Aufstellungen der Unioner anschaue, auch in den englischen Wochen, finde das schon faszinierend, wie eine Mannschaft oder wie ein Club mit ja weitaus weniger Möglichkeiten und vor allem auch monetären Mitteln letztendlich in der Lage ist, so einen Kader zusammenstellen. Und auch heute, klar, das Ergebnis ging nach hinten los, sie haben 2-1 verloren. Trotz alledem aber einfach auch, wenn ich mir die Aufstellungen anschaue, es ist immer die Möglichkeit, ja, da 3-4 neue Leute reinzubringen, ohne dass die Qualität der Mannschaft darunter leidet. Oder sehe ich das falsch?
Nee, das hatten wir ja, glaube ich, am Anfang der Saison auch schon angesprochen, Sören. Gerade im Offensivbereich hatte sich Union ja deutlich breiter aufgestellt für die Europacup-Saison.
Ja, absolut. Du hast ja mit klar, Avonie, der ist im Moment, und Kruse sind die beiden, ja, ich würde jetzt sagen, Star-Stürmer in Anführungszeichen, aber danach hast du eben mit Kevin Behrens, Teuchert, Vogelsammer die Qual der Wahl. Und dann hast du ja sogar in der Innenverteidigung, das glaube ich auch ein Bereich, der echt ein Aushängeschild bei Union ist, weil du hast dann natürlich noch mit Bastian und Schipke hat zum Beispiel heute gespielt und dann hast du dahinter noch mit Rick van Drongelen, der im Moment noch nicht so viele Spiele gemacht hat, weil das ja war ja ein Spieler, der bei Hamburg im Prinzip ein Leistungsträger war. Also da hat sich Union wirklich sehr, sehr gut aufgestellt vor der Saison.
Wir haben ja jetzt das Endspiel jetzt kommenden Donnerstag in der Conference League, da haben sie ja dann auch noch die Möglichkeit weiterzukommen. Ja, also bis jetzt kann Union positiv einen Rückblick jetzt bis herigen Saison machen.
Ja.
Denke ich mal.
Also das sehe ich auch ganz genauso. Ich glaube, das ist halt eben auch ja zum einen auch ein Transfersystem, was ja, glaube ich, in der Bundesliga seinesgleichen sucht, weil es ist ja immer ein relativ großer Umschwung im Sommer im Kader. Trotzdem scheint es zu funktionieren. Es wird immer darauf geachtet, dass die Spieler, die dazukommen, eine gewisse Bundesliga-Erfahrung mitbringen, auch ein gewisses Level. Und das wollte ich bei dem Spiel vielleicht einfach nochmal extra erwähnen, beziehungsweise sollte nicht untergehen, weil Union Berlin, wir wissen alle, wo sie herkommen, welche Mittel zur Verfügung stehen und trotz alledem nach dem 13. Spieltag so dazustehen, ist schon auch eine Top-Leistung, auch wenn es dann ja an einem Wochenende wie diesen einfach dann mal nicht für einen Punkt oder für 3 Punkte auswärts reicht.
Genau. Und jetzt am kommenden Freitag kommt es ja auch zu einem klasse Spiel. Da wird es wahrscheinlich auch ziemlich zur Sache gehen. Da empfängt Union an der Alten Försterei RB Leipzig. Und das dürfte auch kein leichter Auftritt für die Leipziger werden in Union. Den Auftakt am Freitag machen der VfB und Mainz 05. Der VfB Stuttgart nach 6 sieglosen Spielen endlich die ersten 3 Punkte. Wir haben ja wöchentlich darauf gewartet und darauf hingewiesen, dass der VfB mal langsam anfangen muss zu punkten. Und siehe da, 2-1 Sieg und endlich 3 Punkte. Verdient, wer das Spiel von euch gesehen hat. Ich hatte mir die Highlights am Freitagabend noch angeschaut. Also der VfB, glaube ich, deutlich feldüberlegen und verdienter Sieg letztendlich.
Ja, und ich habe mich wirklich gefreut für den VfB, weil die ja waren jetzt oder sind ja noch nach wie vor so von Verletzungen gebeutelt und sie haben sich den Sieg echt verdient. Mainz hat, glaube ich, in der zweiten Halbzeit nochmal alles versucht, aber da fehlte auch ja die Durchschlagkraft, um dann den VfB noch zu fordern. Und dann positiv natürlich der Sieg, aber dann auch, glaube ich, das Comeback von Silas wird für den VfB auch sehr wichtig sein in den nächsten Wochen.
Ja, ich glaube eben, was, glaube ich, den Stuttgart dann einfach anzusehen war, ich meine, die haben ja in Dortmund schon eigentlich, würde ich sagen, einen sehr, sehr guten Auftritt hingelegt, vor allem auswärts bei einem Top-Team. Und dieses Mal hat man eigentlich auch vom ersten Moment an halt wirklich auch gemerkt, die Jungs wollen. Ich glaube auch ein Stück weit war es ja so vom System her und von der Spielweise her auch der richtige Gegner mit Mainz 05. Und letztendlich kann man da wirklich auch mal ja, ein bisschen Partei für die schwer gebeutelten Stuttgarter, glaube ich, ergreifen, die sie einfach nicht leicht hatten die letzten Wochen. Und jetzt so nach und nach lichtet sich das Lazarett wieder ein Stück weit. Und die Jungs fangen an, dreifach zu punkten in einem Heimspiel, was auch definitiv mal gut tut. Und von daher, ja, ich glaube, das war letztendlich auch ein verdienter Sieg, würde ich behaupten.
Ja, vor allem hatten wir an dem Freitag dann noch zwei Bundesliga-Torpremieren. Einmal Ito, der das 1-0 in der 20. Minute macht, mit einem richtig schönen Schlenzer von der 16er-Grenze aus. Ein richtig klasse Tor. Der zwischenzeitliche Ausgleich kurz vor der Halbzeit für die Mainzer durch Hack nach einem Kopfballtor, nach einer Ecke, kam etwas überraschend, weil der VfB bis dato eigentlich die bestimmende Mannschaft war. Und kurz nach der Halbzeit war es dann Borna Sosa, der ja den Ball da wirklich unter die Latte geknallt hat. Keine Chance im Tor für einen Torhüter von Mainz. Und ja, unterm Strich steht ein völlig verdienter Sieg. Und hervorzuheben ist noch Endo wieder beim VfB. 12 Kilometer abgerissen, 86% Passquote und auch noch 86% Zweikampfquote. Der hat richtig geackert. Und bei den Mainzern, denke ich, hat man schon gesehen, dass hinten in der Verteidigung Stefan Bell hatte gefehlt mit der 5. Gelben und Dominic Kohr hatte sich ja im letzten Spiel doch dann schwerer verletzt. Die beiden Stabilisatoren in der Defensive, wenn da zwei Leute wegbrechen, hat sich dann bei dem Spiel auch ein bisschen bemerkbar gemacht. Aber der Sieg für die Stuttgarter war auch immens wichtig, weil ja am Wochenende, Sören, du wirst ja gleich bestätigen können, einige Mannschaften von unten gepunktet haben. Ja. Von daher steht der VfB jetzt eigentlich mit 13 Punkten soweit eigentlich ganz gut da. Und was viel ausmacht in Stuttgart ist natürlich, dass man in aller Ruhe dort arbeiten kann. Da ist nicht wirklich, wurde keiner panisch nach den ganzen Niederlagen und der Mannschaft wurde weiter vertraut und ja, das zahlt sich am Ende dann wahrscheinlich auch aus.
Absolut.
So, dann wollen wir über den VfL Bochum sprechen. Ich meine, ich habe den Jubelschrei aus Oldenburg hier bis nach Düsseldorf gehört.
Ja, das war natürlich wieder ein Wahnsinnsspiel. Also um das vielleicht oder anders sachlicher anzugehen, muss man sagen, der VfL hat mal wieder gezeigt, dass er gegen ein vermeintliches Top-Team der Liga mithalten kann. Es war ja schon letzte Woche gegen Leverkusen so, da hat es noch ein bisschen das Spielglück gefehlt. Aber jetzt gegen Freiburg, ja, war endlich mal das Spielglück auf Seiten des VfL. Haben die Freiburger, glaube ich, also ich weiß nicht, wie ihr das gesehen habt, aber ich glaube, Freiburger konnten nicht so ihr Spiel durchziehen, wie was gerade im Anfang der Saison oder Anfang der Saison stark gemacht hat. Und von daher glaube ich persönlich, dass der VfL verdient mit 2:1 gewonnen hat.
Ja, Fabi, du hast ja, glaube ich, letzte Woche Sonntag angesprochen bei den Freiburgern, dass sie ja lange Spielglück hatten und dass jetzt schon beim vorletzten Spiel ein bisschen abhanden gekommen ist. Und das war, glaube ich, jetzt am Samstag auch so ein bisschen der Fall, oder?
Ja, schon ein Stück weit so, wie es der Sören sagt. Ich habe aber schon den Eindruck gehabt, dass ja vor allem in der Anfangsphase hat man schon gemerkt, dass die Freiburger eigentlich ja so ein Stück weit ja, mehr Qualität oder die bessere Mannschaft eigentlich ist an sich. Letztendlich, was man aber den Bochumern, was die dann halt ja, gemacht haben, was du halt machen musst, ja, die haben halt mit viel Leidenschaft und Einsatz dagegen gehalten. Letztendlich die Freiburger dann auch kaum zu zwingenden Chancen kommen lassen. Ja, das war dann relativ Mangelware. Ich glaube, ein bisschen Glück auch noch bei einer Elfmetersituation vor der Halbzeit, oder Sören?
Ja, mit dem Handspiel von Lucila. Also ich glaube auch, dass man da durchaus auf den Punkt zeigen
könnte. Ja, klar. Könnte. Und dann am Ende des Tages ist es dann ja im Moment so, dass den ja, Freiburgern dann eben auch ja, dahingehend vielleicht einfach ein bisschen das Glück fehlt. Und auf der anderen Seite ist es natürlich dann auch so, was man hier halt auch nicht vergessen darf, was die Bochumer da letztendlich am Samstag, speziell in der zweiten Halbzeit dann ja, gemacht haben, war zum einen dann eben auch ja, einen Rückstand in den Sieg umzudrehen. Das ist vor allem für einen Aufsteiger, glaube ich, gar nicht hoch genug anzurechnen. Ja, und zum Zweiten dann eben auch so eine Mannschaft wie Freiburg zu Fehlern zwingen. Klar, man kann dann darüber reden, ob es dann vielleicht immer mal ein bisschen Glück ist. Aber letztendlich gehört in so einem Spiel alles mit dazu. Und wenn du jedes Spiel mit 101% Einsatz, Leidenschaft und Willen, dann springen am Ende eben auch die wichtigen 3 Punkte raus. Und wenn du in der Liga bleiben willst, dann musst du deine Heimspiele genauso bestreiten. Und wenn ich mir die Auftritte der Bochumer jetzt die letzten 2, 3 Wochen oder eigentlich auch schon fast mit ja, 1, 2 Ausnahmen, ja, dann ist es eine Mannschaft, die Woche für Woche zeigt, warum sie in der ersten Bundesliga spielen darf und alles dafür tut, dass sie auch drin bleiben.
Ja, das gerade, du sprachst es an, die Heimspiele müssen gewonnen werden. Der VfL Bochum auf Platz 8 der Heimspieltabelle, 13 Punkte geholt. Insgesamt haben sie ja 16 auf dem Konto. Also von daher, die Castroper Straße kann man ja schon mittlerweile fast als Festung bezeichnen. Da werden die Punkte geholt, da sind die Fans nah mit dabei, die treiben die Mannschaft nach vorne. Und wenn man die Statistiken vom Wochenende, sei es Ballbesitz, Schüsse, wie auch immer, alles für den SC Freiburg, gerade die Schüsse 21:13, ja, und dann wird ein Rückstand, nachdem Philipp Lienhardt ein Kopfballtor gemacht hatte nach einer Ecke. Postwendend wurde Polter ja schön im 16er angespielt und hatte dann auch mal das Glück, dass er dann auch mal die letzten Wochen hat er des Öfteren verfehlt. Tunnelteil an Marc Flecken zum zwischenzeitlichen Ausgleich. Und ja, der Siegtreffer.
Ja, also nachdem ja Pantovic schon, ich glaube vor 2 Wochen war es, gegen Hoffenheim aus 270 Metern getroffen hat, hat er jetzt gegen Freiburg aus 180 Metern getroffen, war ein bisschen einfacher. Ja, aber das ist natürlich, so hältst du natürlich auch die Klasse, ne? Mit solchen Toren. Ja, also das brauchst du auch einfach, um dann halt ein Top-Team der Liga zu schlagen. Also so geht es.
Ja, die Freiburger jetzt mit ihrer zweiten Niederlage hintereinander. Ja, aber dass die wieder zurück in die Spur finden, da brauchen wir uns, glaube ich, keine großen Sorgen machen. Dafür ist die Mannschaft von Christian Streich, glaube ich, auch viel zu gefestigt und die wissen das auch alles genau einzuordnen.
Absolut. Also ich wollte jetzt gerade sagen, das waren jetzt zwei Niederlagen bei den Bayern und ja, dann eben jetzt auch in Bochum. Und wie gesagt, was dann Bochum, wenn man ein Spiel anschaut, das ist ja gefühlt immer ein Stück weit ein bisschen Spektakel dabei. Also zumindest geht es immer richtig rund. Man muss bis zur letzten Sekunde, glaube ich, auch immer bangen, wenn man es für die Blau-Weißen hält. Am Ende des Tages, wenn das Spiel 2-2 ausgeht, ich glaube, dann reichen sich auch beide die Hände und sagen, das war ein faires Ergebnis. Wir alle drei freuen uns natürlich für die Bochumer, weil es 3 Punkte mehr sind. Aber ich glaube, über die Freiburger oder ja, bei den Freiburgern muss man sich keine Sorge machen. Also es war wieder ein Auftritt, der eigentlich im Großen und Ganzen eben nicht mit einem Punkt belohnt worden ist, weil eben auch ein bisschen das Glück im Moment einfach fehlt. Aber das wird wieder zurückkommen. Und am Ende des Tages, wenn man sich die Tabelle anschaut, stehen sie ja immer noch auf dem Champions-League-Platz. Also kann man, glaube ich, auch nicht meckern als Freiburger.
Zwei Mannschaften, die sich am Wochenende wirklich bis aufs Äußerste bekämpft haben, auch auf, außerhalb des Platzes, waren Hertha BSC Berlin und der FC Augsburg. Da ging es ja bis in die 97. Minute wirklich wild her und am Ende steht ein 1:1, mit dem der FCA, denke ich, vom Spielverlauf her dann doch noch ganz gut leben kann. Wir haben es ja letzte Woche auch schon gesagt, wenn man gegen den FC Bayern gewinnt, kann man danach mal schauen, dass man dann auch nochmal die Punkte vergoldet. Und ein Punkt in Berlin gegen einen mehr oder weniger direkten, ich sage es mal, Abstiegskonkurrenten, kann man mit leben. Das Spiel war jetzt nicht so wirklich anzuschauen. Die Konferenz war auch nicht so häufig im Berliner Olympiastadion. Ja, die Hertha hatte zwar mehr vom Spiel, war auch bemüht, allerdings nicht wirklich großartige Akzente vorm Tor. Der FCA schenkte mehr oder weniger das 1-0 her. Gummi vertändelte den Ball, war ein Missverständnis mit Ginkiewicz und dann war es Marco Richter, der mehr oder weniger nur seinen Bein dazwischen hält und das leere Tor einschiebt. In der zweiten Halbzeit der FCA mutiger, allerdings bis dato nicht von Erfolg gekrönt, hatten ein, zwei Chancen. Ja, und die 97. Minute kam und da war es dann Michael Gregoritsch, der dann mit dem Kopf zur Stelle war und dann den glücklichen Punkt dann für die Bayern holt, für die Augsburger. Und ja, die Hertha ist jetzt mittlerweile, glaube ich, seit, letzte Woche hatten sie, glaube ich, verloren, oder? Also ich denke aber, also es war kein schönes Spiel und das Spiel
gegen Union verloren.
Gegen Union verloren. Stimmt, das Derby verloren. Also das war auch kein schönes Spiel und ich sehe da auch in den nächsten Wochen weiterhin keine Besserung bei der Hertha. Jetzt nächstes Wochenende müssen sie zum VfB und wenn ich jetzt die Leistung der letzten Wochen so mir vor Augen halte von beiden Mannschaften, sollte das eigentlich der VfB jetzt am kommenden Wochenende für sich entscheiden.
Ja, das wären jetzt ganz, ganz entscheidende Wochen für die Hertha. Mit dem Auswärtsspiel in Stuttgart, dann hast du zu Hause Bielefeld und dann nochmal gegen Mainz. Also das werden wirklich entscheidende Wochen. Wir hatten ja erst noch so wieder so ein bisschen Hoffnung, dass es da bergauf geht, aber jetzt scheint es bei der Hertha doch nicht so gut zu laufen. Und du hattest ja gesagt letzte Woche, dass du damit rechnest, dass Paul Dardai die Winterpause nicht mehr überlebt. Also da stehen die Chancen, glaube ich, im Moment ganz gut, dass das auch eintrifft.
Ja, Fabi, du hast es dir ja verwehrt. Du wolltest ja über die
Hertha nicht. Nein, ich kann schon gern was dazu sagen. Ich finde halt einfach, wenn ich die Hertha sehe, dann blutet mir einfach ein Stück weit das Herz, weil es eine Mannschaft ist, in der so viel normalerweise steckt am Potenzial. Und jetzt am Samstag war es ja wieder offensichtlich, die einen wollten nicht und die anderen konnten nicht ein Stück weit. Du hast es ja eben auch gesagt, das war mit Sicherheit kein Fußballspiel zum Zungenschnalzen. Und ich habe es ja vor ein paar Wochen schon gesagt und jetzt ist es ja genau so, wenn du halt ein Stück weit einfach an dem festhältst, was offensichtlich für mich einfach nicht funktioniert. Das war letzte Woche ein Armutszeugnis, in einem Derby so aufzutreten. Dann hast du die Chance auf Wiedergutmachung in einem Heimspiel gegen einen Team aus dem Tabellenkeller und bekommst es nicht auf die Kette. Gut, am Ende des Tages kassierst du spät den 1:1 Ausgleich, aber es war wieder kein überzeugender Auftritt. Mir fehlt da einfach die Körpersprache, mir fehlt einfach auch ein Stück weit teilweise in bestimmten Phasen des Spiels einfach auch eine Philosophie. Und ich glaube, wenn nicht bald gehandelt wird, in Berlin, ich weiß nicht, wie es ist. Also mir kommt es manchmal so vor, als redet man sich förmlich ein, dass man mit dem Abstieg nichts zu tun hat. und ja alles nur eine Frage der Zeit ist. Aber wer auf die Tabelle schaut, die lügt bekanntlich nicht. Die Hertha steht mit 14 Punkten genau einen Punkt über dem Relegationsplatz. Und wenn das der Anspruch ist von Freddy Bobic und Paul Dardai, dann kann ich nur sagen, gut, dann schätze ich die ganzen Ambitionen des Vereins falsch ein. Meines Erachtens ist es ganz einfach, dieses Problem zu lösen. Du brauchst jemanden, der da wirklich wieder Zug reinbringt, der eine Philosophie und auch ein Spielsystem implementiert in der Mannschaft. Und dann steckt da ziemlich viel Potenzial drin. Aber im Moment, ja, man lässt es einfach laufen und hofft auf den lieben Gott wahrscheinlich, der es alles besser macht ab dem Zeitpunkt X.
Fabi Sören, ich weiß ja nicht, vielleicht können wir mich da bestätigen. Ist das so ein bisschen vergleichbar wie mit den letzten Jahren, unter anderem Schalke und Bremen, wo man auch lange immer gesagt hat im Laufe der Saison, das wird schon, die Mannschaft ist stark genug, die hat mit einem Abstiegskampf nichts zu tun und dann werden die Spiele weniger, die Punkte werden nicht geholt und ja, man kommt da nicht unten raus. Und da wurden ja auch keine Lösungen gefunden. Da wurde dann der Trainer entlassen, was nichts gebracht hat. Oder ist es bei der Hertha wirklich die Mannschaft an sich, wie sie zusammengestellt wurde?
Also ich weiß nicht, Hertha mit Schalke zu vergleichen kann man, also würde ich nicht, weil bei Schalke, ja, war die Berichte oder die Medienberichterstattung ja prinzipiell eine ganz andere. Bei Hertha kriege ich das jetzt nicht so mit, dass Paul Dardai ständig in der Kritik steht oder Freddy Bobic. Ist ja eher noch so, dass Dardai von den Fans auch ein Stück weit in Schutz genommen wird. Aber ich glaube, wir haben das ja vor der Saison, also zumindest aus meiner Sicht auch richtig analysiert, dass Paul Dardai einfach nicht der richtige Trainer für die Hertha ist. Und das ist der Hauptgrund. Nur ich, ja, es wird wirklich spannend sein, ob Bobic jetzt noch dran festhält und irgendwie eine einvernehmliche Lösung findet. Wobei ich aber auch davon ausgehe, dass die Hertha nicht absteigen wird. Dafür ist die Qualität einfach zu hoch. Von daher, ja, kann ich auch nicht genau sagen, woran es liegt.
Vielleicht meint Freddy Bobic, es sind ja nur 6 Punkte bis zum internationalen Geschäft, wenn er auf die Tabelle schaut.
Getreu dem Motto, das Glas immer halb voll, ja.
Ja, ich habe es gerade eben schon gesagt, mir blutet das Herz und ich kann es einfach nicht nachvollziehen, weil so viel Potenzial in der Mannschaft steckt, auch individuelle Stärke. An sich, ich bin eurer Meinung, normalerweise muss dringend was getan werden, auch wenn es ein bisschen fies ist und eigentlich auch nicht unserem Naturell entspricht, eine Entlassung von irgendjemandem ja ein Stück weit zu fordern. Trotz alledem glaube ich, man könnte es auch anders formulieren und man gibt Paul Dardai wieder die Chance, seine Stärken, die er unbestritten hat, vor allem im Jugendbereich einzusetzen und vielleicht findet man eine bessere Lösung für die Profimannschaft.
Es bleibt weiter spannend in Berlin. Kommen wir zu einer Mannschaft, die momentan mir persönlich sehr viel Freude macht. Sören, die TSG Hoffenheim.
Natürlich, ja, natürlich.
Am Wochenende 6 Hütten in Greuther Fürth gemacht. Die Fürther auch früh in Führung gegangen. Allerdings haben die Hoffenheimer dann das gespielt, was sie letzten Wochen schon gespielt haben. Wirklich attraktiven, schönen Offensivfußball. Bebu mit 3 Toren. Rutten auch mit 2 wunderschönen Toren. Die Tore, eins schöner als das andere rausgespielt. Fabi, da kannst du jetzt nichts gegen sagen. Die waren wirklich alle richtig klasse herausgespielt. Es wurde ihnen natürlich auch sehr einfach gemacht. Da braucht man nicht drüber reden. Aber auch da muss man erstmal 6 Stück machen. Und nach dem Sieg in der Vorwoche gegen Leipzig jetzt nochmal nachgelegt. Und jetzt kommt am kommenden Wochenende die Frankfurter nach Hoffenheim. Und ich sehe hier einen Tabellenplatz 5 für die TSG. Also so schlecht gegen Champions League sieht das momentan nicht aus. Nein, aber alles ja, in allem, denke ich, war mit einem Sieg zu rechnen in Fürth. Die Fürther haben alles mehr oder weniger in ihren Möglichkeiten getan, das Spiel offen zu gestalten, aber die individuelle Qualität einfach, gerade Bebu an dem Wochenende wurde so häufig in die Laufduelle geschickt und hatte so viel Platz, eiskalt vom Tor gewesen, steht ein völlig verdienter Sieg der TSG.
Ja, sehr verdienter Sieg, wobei es natürlich auch klar führt, es ist im Prinzip super ins Spiel gekommen, aber ja, sie machen die Fehler, die sie jetzt schon die ganze Saison über machen. Sie sind nicht nah genug an den Gegenspielern. Defensiv ist das ja teilweise wirklich grausam. Und das ist eigentlich für Aufsteiger der Schlüssel, um den Klassenerhalt zu erreichen, nämlich eine gute Defensive. Und wenn du, ich weiß nicht, guck mal, bei wie vielen Gegentoren steht, führt jetzt bei 39. Ja, gut, das ist dann, das spricht ja dann auch für sich. Aber klar, in Fürth musst du dann auch erstmal gewinnen, auch wenn es sich immer so ein bisschen blöd anhört. Und das hat Hoffenheim hat da seine Hausaufgaben auf jeden Fall erledigt.
Auf der Fürther Seite vielleicht Hogota noch wirklich hervorzuheben mit einem Tor und zwei Assists. Ist, glaube ich, der mit Abstand noch der beste Mann immer bei den Fürthern auf dem Platz. Und ja, den Hoffenheimern wurde es einfach viel zu einfach gemacht. Da werden Bälle einfach hinten, einfach lang geschickt, wird Bebu lang geschickt auf rechts und kann dann frei auf Funk drauf zulaufen. Also die Abstände der Fürther Verteidigung waren viel zu weit, waren teilweise 3-4 Meter von den Gegenspielern entfernt. Und ja, die Hoffenheimer hatten ja sogar noch den Luxus, André Kramaric dann später erst von der Bank zu bringen. Also ja, 3 Punkte, die du holen musst in Fürth, und die wurden geholt. Wo auch 3 Punkte geholt worden sind, Fabi, der BVB, da müssen wir vielleicht auch nochmal drüber sprechen, nach dem wirklich desaströsen Aus unter der Woche in der Champions League, haben sie sich jetzt am Wochenende ein bisschen rehabilitiert und ja, alles in allem ein souveräner Auftritt vom BVB, deiner Meinung nach?
Ja, ein ziemlich interessantes Fußballspiel. Habe ich mich im Vorfeld eigentlich sehr drauf gefreut. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber manchmal ist es dann im Fußball auch so, dass ein früher Treffer dir nicht unbedingt gut tut. Die Wolfsburger gingen ja ziemlich schnell in Führung. Und was ich dann einfach auch nicht verstehen kann, und vielleicht hat da Kohfeldt ja ein Stück weit was aus Bremen mit nach Wolfsburg gebracht, weil nach dem 1-0 war das für mich gefühlt ja so ein Stück weit sich ein komplettes Zurückziehen auf den einen oder anderen Konter zu lauern, zu warten, und das hat dann letztendlich auch den BVB wieder ins Spiel zurückgebracht, die dann am Ende des Tages ist. Die Dortmunder waren die klar bessere Mannschaft, also vollkommen verdient 3-1 gewonnen. Klar, die Wolfsburger kamen dann nach dem 2-1-Rückstand nochmal ein bisschen mehr, drückten ein bisschen mehr aufs Tempo, aber für mich war das auch wieder ein Auftritt der Dortmunder, der definitiv den Auftritt unter der Woche entschädigt. Und ja, und jetzt ist eigentlich genau das, was ich immer von den Dortmundern auch ein Stück weit gefordert habe. Solange die Verletztenliste, solange Haaland nicht dabei ist, oben dran bleiben. Ja, und jetzt Samstag, kommende Woche Showdown, schlechthin. Vielleicht noch zu den Wolfsburgern, mein Eindruck, kann ich absolut nicht nachvollziehen. Du gehst 1-0 in Führung, du bist eine Mannschaft, die unter die ersten 4, 5 kommen will. Du hast die Qualität, auch gegen eine Mannschaft wie Dortmund, ja, da Paroli zu bieten, und sich dann einfach so lang und so weit zurückzuziehen, bis du dann letztendlich 2-1 zurückliegst, und dann fängst du förmlich wieder das Fußballspiel an. Verstehe ich nicht, habe mich auch ehrlicherweise ein bisschen enttäuscht.
Ja, nach der frühen Führung habe ich wirklich gedacht, dass der BVB dann auch wirklich ins Grübeln kommt und ein bisschen die Spielkontrolle verliert. Aber die haben sich danach wirklich schnell ins Spiel wieder reingespielt. Nach einer guten halben Stunde Lacroix faul an Marco Reus. Ein klarer Elfmeter, brauchen wir, glaube ich, nicht drüber sprechen. Emre Can verwandelt den. Und dann in der zweiten Halbzeit war es Donny Malen vom 16-Meter-Raum, ansatzlos, flach unten rein. Sah der Torwart ein bisschen unglücklich aus. Ich weiß nicht, ob man den eventuell sogar hätte halten können. Ja. Kuhn Kostels war ja aufgrund von Corona-Infektion leider außer Gefecht gesetzt. Ja, und dann war es, glaube ich, die 68. Minute oder so, wann er eingewechselt wurde, und die 72. stand dann das 3-1 auf der Anzeigentafel. Er ist zurück, pünktlich zum Showdown, Fabi, Erling Haaland eingewechselt und sofort mit einem wirklich klasse Tor, was man in der Art und Weise in Kung-Fu-Manier à la Zlatan auch erstmal so machen muss.
Also, ja, sofort würde ich jetzt nicht sagen, weil die erste Aktion, die er hatte, da hat man dann gemerkt, dass er noch ein paar Wochen nach ein paar Wochen erst wieder ein bisschen braucht, aber klar, unnachahmlich. Er ist einfach der Mann in dem Team, mit dem letztendlich alles steht und fällt, vor allem in Spielen gegen ja Klasse-Mannschaften. Ich würde auch behaupten, dass es vielleicht in den letzten Wochen, vor allem in der Champions League, auch vielleicht ein bisschen anders ausgesehen hätte. Jetzt zum Beispiel unter der Woche, auch wenn er mit dabei gewesen wäre. Alles egal, du musst dann sowas irgendwie abhaken. Du bist nach wie vor auf Platz 2 der Liga. Du hast jetzt die große Chance, am Samstag den großen FC Bayern letztendlich vom Thron zu stoßen, zumindest vorerst. Und ich glaube, die Jungs nach dem Champions League aus. Ja, die sind heiß, die werden brennen auf dieses Spiel. Und ja, und wie gesagt, wenn man es rein auf die Bundesliga bezieht, dann würde ich behaupten, dass die Dortmunder mit die beste Saison spielen, in Form von Punkten zumindest in den letzten 10, 11 Jahren. Also da wird es nicht viele Saisonen oder Saisons gegeben haben, in denen sie zu dem jetzigen Zeitpunkt nach dem 13. Spieltag mehr Punkte hatten. Und das muss man den Dortmundern hoch anrechnen, dass sie ihre Spiele einfach gewinnen. Und jetzt eben am Samstag auch gegen eine eigentlich gute Wolfsburger Mannschaft wirklich auch ja, souverän letztendlich 3-1 mit nach Hause fahren.
Ja, musste auf einige Spieler verletzungsbedingt verzichten. Und du hast es ja die letzten Wochen immer wieder angesprochen. Der BVB holt die Punkte. Die Art und Weise ist die eine Sache, aber die Punkte stehen letztendlich da. Und dann kommen auch so Spieler wie Nico Schulze und oder Wolf oder Dahoud zum Zuge, wo dann Witzel oder Bellingham dann mal ausfallen. Wäre natürlich für uns alle, glaube ich, schön, wenn am Wochenende wirklich auf beiden Seiten die besten Spieler auf dem Platz stehen. Und dann können wir uns, glaube ich, alle auf ein richtig klasse Fußballspiel am Samstagabend freuen. Auch am Samstagabend, Fabi, war der FC Bayern aktiv. Ein 1-0, ich habe nur die erste Halbzeit schauen können. War die erste Halbzeit meiner Meinung nach, hat sich ja der FC Bayern schon ziemlich schwer getan. War bemüht, aber die Arminia hat es soweit eigentlich ganz gut verstanden, die Bayern gut vom Tor wegzuhalten, frühes Anlaufen, auch den einen oder anderen Konter gesetzt und ja, hinterher steht dann in der Art und Weise, wie es die Dortmund die letzten Wochen gemacht haben, dann ein 1-0 Pflichtsieg, oder?
Also ich finde immer, die Spiele anzuschauen, das macht keinen Spaß. Ich weiß nicht, wie es euch beiden geht. Bayern mit extrem viel Ballbesitz, die Bielefelder weit zurückgezogen. Die Bayern hatten ja auch die erste Halbzeit die ein oder andere Chance, vielleicht jetzt nicht die hundertprozentigen oder Hochkaräter. Trotz alledem hatte ich nie das Gefühl, dass Bielefeld auch wirklich nur ansatzweise gefährlich über die Mittellinie kommt und dass da irgendwas anbrennen könnte. Es war für mich eigentlich immer nur eine Frage der Zeit, bis das 1-0 fällt. Klar, du gehst dann in die zweite Halbzeit rein und das Spiel dauert und es wird immer weniger Zeit auf der Uhr, aber letztendlich ist es dann ja so ein Spiel, das wird durch individuelle Klasse einfach entschieden und in dem Fall war es ein 1-0, klar. Ich sehe es bei Weitem nicht so kritisch wie viele andere, weil du musst so ein Spiel gewinnen, aber es war dann doch sehr, sehr souverän, viel Ballbesitz, viele Abschlüsse, vielleicht zu unpräzise im letzten Drittel, aber es war für mich ein nie gefährdeter 1-0-Sieg und ganz ehrlich, glaube ich, muss man auch irgendwo mal die Kirche im Dorf lassen. Es war jetzt die letzten Wochen ziemlich viel Unruhe beim FC Bayern, die ist nach wie vor da, aufgrund von Themen, die eigentlich nichts mit dem Fußball an sich im weitesten Sinne zu tun haben. Und dann muss man einfach auch mal dem FC Bayern dann eben auch mal Lob aussprechen. Ich weiß nicht, wie viele deutsche Mannschaften unter der Woche so ein Spiel in Kiew dann einfach mal 2-1 gewinnen, auch wenn es dann am Ende knapp war oder genauso dann eben auch in ein Schlitzenspiel reingehen mit einem schmutzigen, aber trotzdem sehr souveränen 1-0-Sieg. Also ich sehe da bei Weitem nicht so viel Kritikpunkte, die ich jetzt in dem Moment äußern würde. Es war für mich am Samstag einfach ein Auftritt, der von der ersten bis zur letzten Minute wirklich souverän war. Ich hatte nicht eine Sekunde den Eindruck, dass die Bielefelder da die Überraschung, wie die Woche zuvor die Augsburger bringen könnten. Von daher war es für die Bayern genauso wie für die Dortmunder im übertragenen Sinne dann auch einfach wichtig, mit 3 Punkten das Wochenende abzuschließen und dann voller Fokus auf das Spitzenspiel.
Ja, wobei, ich sag mal, die Bielefelder hatten ja schon den ein oder andere, waren ja ein, zwei, drei Mal schon gefährlich vom Tor von Manuel Neuer und wenn der ein oder andere Konter vielleicht anstelle von Fabian Klos ein etwas schnellerer Spieler vorne gestanden hätte, hätte eventuell vielleicht auch mal einer reinfallen können. Ist ja meistens ja, dann so bei so Spielen, dass es dann mal dumm läuft. Ja,
klar, das kann immer passieren, aber es will mir jetzt keiner von euch beiden erzählen, dass das ein Auftritt war, wo die Bayern über 90 Minuten lang gewackelt
sind. Nein. Es wurden einfach die Chancen nicht genutzt. Du hast es gerade gesagt, Chancen waren mehr als genug da, das Spiel zu entscheiden. Und Stefan Ortega hatte natürlich auch wieder einen richtig guten Tag. Ein paar klasse Paraden gezeigt, auch in 1-gegen-1-Situationen und auch ein paar Mal schön geflogen. Also ich denke, die Bielefelder sind mit dem 1-0 in München auf jeden Fall noch gut davon gekommen.
Also ich glaube, es war ja auch, ich weiß nicht, wie es das hören sieht, aber das war so ein typisches Spiel, wenn einer dieser Aktionen in der ersten Halbzeit, wenn das 1-0 in der 30. Minute fällt, dann ist es der Dosenöffner und das Spiel geht wahrscheinlich 3, 4, 5-0 aus, weil dann irgendwann der Bann gebrochen ist. Klar, am Ende lebt es von der Spannung, so ein Spiel. Aber mich, ja, ein Stück weit, mich stört es eigentlich immer, dass so vieles drumherum beim FC Bayern polarisiert, was eigentlich nichts mit Fußball zu tun hat. Und selbst die Spieler und auch der Trainer müssen sich zu Themen äußern, wo sie sich eigentlich nicht äußern müssten. Und letztendlich bringt dann sowas auch von außen dann, glaube ich, auch dann doch ein bisschen Unruhe mit rein. Und am Ende des Tages, jeder Bayern-Fan kann nach dieser Woche einfach happy sein, weil es zwei Siege waren. Und ich sage es nur nochmal, also solche Spiele, vor allem auch unter der Woche. Beste Beispiel haben wir leider Gottes im Moment auch wieder diese Saison. Die gewinnt halt nicht jeder deutsche Verein. Und dann muss man auch irgendwann mal sagen, ja, das ist okay für den Moment. Du kannst nicht jedes Spiel 4, 5, 6, 0 Zauberfußball spielen. Und es geht eben dann manchmal auch für den FC Bayern nur darum, Ergebnisse zu erzielen. Und ich glaube, das war selbst unter Pep Guardiola oder Jupp Heynckes, war das phasenweise in so einer Saison dann eben auch mal normal, wenn man einfach seine Spiele über die Runden bringt. Und deswegen, was mich noch viel mehr eigentlich freut im Hinblick auf nächste Woche Samstag, dass beide Mannschaften eine komplette Woche Zeit haben. Es ist keine englische Woche, sich auf dieses Topspiel vorzubereiten. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich freue mich riesig drauf. Es sind zwei Mannschaften, die jetzt auch die letzten Wochen vielleicht dann nicht immer den Top-Fußball geboten haben. Aber da wird es rund gehen. Also da ja, geht es um alles. Das erste Mal diese Saison. Und ich glaube auch, dass es selten zuvor eine spannendere Ausgangslage gab, wie jetzt am Samstag. Und da kann man doch einfach nur happy drüber sein.
Hoffen wir, dass die Woche schnell vorübergeht und das ganz schnell Samstag ist und dann werden wir mal schauen. Das Spiel findet ja vor über 60.000 Zuschauern statt. Da wollte ich euch gleich auch noch mal zu eurer, oder können wir jetzt eigentlich auch mal kurz vorziehen. RB Leipzig hat ja heute das Heimspiel, wo wir gleich darauf zu sprechen kommen, vor beziehungsweise ohne Zuschauer gespielt in anderen Stadien, wie jetzt bei dem Spiel, wo wir es gleich noch drüber sprechen werden. In Köln waren über 50 oder waren 50.000. Wie seht ihr das momentan bezüglich der Zuschauer, sollte man da wirklich jetzt einen kompletten Riegel vorschieben oder meint er, das ist noch so weit tragbar, wie es gemacht wird?
Ja, also ich glaube, dass diese 50.000 in Köln, das ist ein Zeichen vom Fußball, das geht eigentlich nicht. Uns wird gepredigt, wir sollten jetzt mittlerweile wieder unsere Kontakte reduzieren. In der Stadt, im Parkhaus streitet man sich, wenn fünf erlaubte Personen im Aufzug sind und man will da noch mit rein. Also ich glaube, dass man sehr, sehr gut beraten ist, jetzt einfach auch eine einheitliche Lösung zu finden. Und es kann auch nicht sein, das ist ja auch ein Wettbewerbsnachteil. Leipzig ohne Zuschauer, das darf eigentlich nicht sein. Und da muss der DFB dann auch einfach mal die Eier in der Hose haben und klare Regeln rausgeben. Klar, jeder Club schaut immer auf sich selbst, was wirtschaftlich gut ist, aber es ist natürlich auch ein Wettbewerbsnachteil, wenn in Fürth waren, glaube ich, nur 25% da, in Bayern oder in München ja auch. Das geht eigentlich nicht. Es braucht klare Regeln. Entweder sagt man, jeder Verein, da dürfen 10.000, 20.000 Zuschauer, was auch immer. Oder man sagt, wir machen jetzt schon eine Winterpause und holen das nach. Also es gibt ja, es ist natürlich noch ein schwieriges Thema, aber wenn von der Politik gefordert wird, man soll sich zurückhalten, dann muss der DFB auch etwas unternehmen, weil ich glaube, dass man das in den nächsten Wochen auch nicht mehr sehen wird, dass irgendwie 50.000 Leute im Stadion sind. Also das geht nicht.
Gehe da auch in die Richtung von Sören. Ich glaube, ich würde es weit über den Fußball hinaus eigentlich auf sämtliche Veranstaltungen. Es muss eine einheitliche Regelung geben. Wie gesagt, ich glaube, es muss auch ja dann ja ein Stück weit auch von jedem Einzelnen ja dann eben auch die Verantwortung oder die Solidarität gegenüber den restlichen 83 Millionen Menschen übernommen werden. Wie gesagt, klar, einheitliche Regelung. Ich sehe auch, es kann definitiv ein Wettbewerbsnachteil sein, oder ist es sogar auch. Gleichzeitig ist es auch so, dass es dann auch noch ein finanzieller Nachteil ist, wenn in Leipzig kein Zuschauer ist und in NRW oder sonst wo in den anderen Stadien die Buden voll sind. Deswegen ist es dann einfach auch nur konsequent, wenn man einen einheitlichen Weg, aber den dann bitte auch weit über den Fußball hinaus und überall.
Aber dann wollen wir es auf jeden Fall positiv halten für die Kölner, die am Wochenende das Derby gegen die Gladbacher wirklich fulminant mit 4:1 gewonnen haben. Und wenn man da die Zuschauer gesehen hat, wie glücklich sie waren, da war ja wirklich sowas von Karnevalsstimmung, wie sie sich da in den Armen gelegen haben. Also da hatte ich schon eine leichte Gänsehaut. Also das gehört einfach, es gehört einfach dazu. Und wenn ich jetzt schon der Gedanke dran habe, dass jetzt in den nächsten Wochen die Stadien wieder komplett leer sein werden oder wie auch immer. Ja, da war es umso schöner jetzt am Wochenende. Steffen Baumgart, dem werden sie wahrscheinlich jetzt morgen irgendwo auf dem Rathausplatz ein Denkmal schon setzen. Sondern der FC, die erste Halbzeit kann man ja mehr oder weniger, war ein ziemlich intensiv geführtes Spiel von beiden Seiten, aber in der zweiten Halbzeit ging ja dann richtig die Post ab.
Ja, also das war, glaube ich, Steffen Baumgart Fußball par excellence und diesmal auch mit Ergebnis, also mit 3 Punkten. Er hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, das anzugucken. Und ich glaube, klar, da waren die 50.000 jetzt unabhängig von Corona oder nicht. Das war eine überragende Stimmung da und das war ein wirklich klasse Derby. Andererseits muss man dann natürlich auch sagen, was das wieder eine Leistung von Gladbach war in einem Derby. Das war ja in der letzten Saison unter Rose. Die Auftritte gegen Köln waren ja auch nicht so optimal. Da wird sich Gladbach sicherlich nächste Woche im Heimspiel auch einiges anhören müssen von den Fans.
Ja, ich fühle mich natürlich doppelt bestätigt. Zum einen für die Kölner, zum anderen auch bei den Gladbachern. Was ich einfach nur sagen kann, ist bei dem Spiel, es war, so wie es der Sören auch sagt, die Kölner haben sich endlich mal belohnt für ihr Spiel. Auch schon ja, den letzten Wochen mal das Hoffenheim-Spiel, diese 0:5-Niederlage, glaube ich, war es, mal ausgeklammert. Sie haben sich dafür belohnt. Aber für mich sind einfach in so einem Spiel dann einfach auch wieder so ein paar Themen, die man einfach auch dann besprechen muss. Es ist zum einen dann eben auch, versteht mich nicht falsch, es ist 4:1, vielleicht ist das Ergebnis dann auch das eine Tor vielleicht auch zu hoch ausgefallen am Ende des Tages, ist aber egal. Aber für mich ist es ein Derby, es ist eine Gladbacher Mannschaft, die wieder mal für mich auf ganzer Linie enttäuscht hat in der Art und Weise, wie sie dann so ein Derby in der zweiten Halbzeit klar durch individuelle Fehler auch wieder herschenken. Was hier auch im speziellen Thema ist, das war das, was ich vor ein paar Wochen schon mal angesprochen habe bei Thema Neuhaus. Man tut sich nicht immer selbst einen Gefallen, wenn man sich öffentlich ja, eine Position bringt, die dir wahrscheinlich vor allem im Fußball, wenn es schnell geht, irgendwann wieder auf die Füße fällt. Jetzt war es am Wochenende wieder ein Auftritt, ja, der eigentlich nicht das rechtfertigt, was er vom Trainer einfordert. Klar, Sören, du kannst mir jetzt gleich wieder in die Beine grätschen und sagen, aber letzte Woche hat er gut performt. Für mich ist es halt einfach dann auch wichtig, dass du konstant gute Leistungen bringst und das dann über einen längeren Zeitraum. Dann kannst du auch gerne mal in der Öffentlichkeit im Zweifel deinen Mund aufmachen, wenn du dir auch ein Standing in der Mannschaft erarbeitet hast. Und für mich war einfach, ja, der Faktor in diesem Derby war dann einfach Wille, Leidenschaft und Einsatz bei den Kölnern, vorgelebt von Baumgart an der Linie mit 50.000 im Rücken. Und dann kommt ja, eine Mannschaft aus Gladbach, die das seit Monaten, auch in der letzten Saison schon einfach nicht auf den Platz bringen kann. Es gibt keine Führungspersonen. Es gibt klasse Fußballer im Mittelfeld. Tobi, du bist ja begeistert gewesen vor ein paar Wochen noch von der Zentrale,
Ja.
Zakaria Kone.
Ja.
Unbestritten, super Fußballer. Aber du brauchst in der Bundesliga oder in jeder anderen Profiliga, du brauchst Führungsspieler. Und für mich ist es dann einfach ein Indiz, dass es in der Gladbacher Mannschaft einfach davon zu wenige gibt, die dann eben auch mal den Kahn aus dem Dreck ziehen und in so einem Derby oder eigentlich auch schon die ganze Saison auch wieder mit Ausnahmen, merkt man, dass in der Mannschaft einfach was fehlt. Punkt.
Lass mal kurz in den Spielfilm reingehen. Die Führung für den FC war ja in der 53. Minute durch einen richtig schönen Schuss vom 16er durch Lubelic. Und 20 Minuten später kam ja der Ausgleich durch Jonas Hofmann, der klasse im 16er bedient wurde. Und da habe ich dann schon gedacht, dass die Gladbacher jetzt weiter dranbleiben. Dann kam ja dann nur kurze Zeit, 3 Minuten später, dieser fatale, ihr habt ihn gerade angesprochen, Querpass von Flo Neuhaus. Ich weiß nicht, was er macht. Ist, glaube ich, das Erste, was wir als Fußballer vom Trainer gesagt kriegt, keine Querpässe vom 16er. Ja, in die Füße von Marc Uth, der dann auch flach vom 16er abzieht. War nichts zu halten für Jan Sommer. Und ja, und dann auch nur 2 Minuten später auch wieder ein individueller Fehler. Fabi, jetzt war eine Flanke übrigens. Ja. Zum 3:1. Kriegen sie den Ball, Elvedi war das, glaube ich, den Ball nicht richtig weg, trifft nicht richtig und fällt dann vor die Füße von Duda zum 3:1. Ja, und das 4:1 durch Anderson, der auch eingewechselt wurde, genauso
auch
wie.
Auch eine Flanke.
Auch eine Flanke mit einem wunderschönen Kopfballtor zum 4:1. Sind wir, glaube ich, jetzt bei Treffer 14 und 15 aus den Flanken heraus. Ja, 2 individuelle Fehler innerhalb von kürzester Zeit, das war, glaube ich, so der Genickbruch für die Gladbacher. War natürlich ziemlich bitter, wenn man so das Derby verliert.
Aber das ist doch auch dann genau das, was ich sage, klar, du hast so ein absolutes Highlight, ein überragendes Spiel im Pokal gegen Bayern München, aber da darfst du dich dann halt nicht über Wochen und schon gleich dreimal nicht im Bundesliga-Alltag permanent wieder dran hochziehen, weil die gut, am Ende des Tages, die Tabelle, die regt mich auch langsam auf, weil so eine Mannschaft wie Gladbach mit 18 Punkten halt einfach nach wie vor nur 4 Punkte hinter einem Champions-League-Platz steht. Aber die Gladbacher, da, normalerweise müssen die Gladbacher in einer Position sein, wo sie jetzt in Höhe von Leverkusen wahrscheinlich auch mit 6, 9 Punkten mehr. Es werden so viele Spiele auch vergeigt und Punkte hergeschenkt, dass es für so eine Mannschaft mit so einem Anspruch einfach viel zu wenig ist, als mit 18 Punkten auf dem 11. Tabellenplatz zu stehen. Aber die Tabelle, die ist, ja, letzte Woche haben wir es ja ein bisschen angesprochen, wahrscheinlich das Interessanteste und Packendste, was wir die letzten Jahre wahrscheinlich jemals hatten, weil alles so nah beieinander liegt. Selbst die Herthaner mit 14 Punkten, die wir gerade eben in Grund und Boden geredet haben, die stehen halt nur 4 Punkte hinter den Gladbachern. Wisst ihr, was ich meine? Es ist schon verdammt schwierig, da ja, ein konkretes Bild zu zeichnen, aber was mich halt einfach an der Mannschaft wahnsinnig aufregt, das ist ein Verein, der muss normalerweise irgendwo in die ja, Top 5 rein und davon ist der Kader oder die Mannschaft einfach meilenweit davon entfernt, weil ich mir nicht vorstellen kann, ja, dass die Gladbacher auf einmal dann vorne in die Riege der ersten 3, 4, 5 reinstoßen. Dafür sind sie einfach zu inkonstant und zu schwach.
Ja, jetzt kommt am nächsten Wochenende kommt eine Freiburger Mannschaft, die letzten 2 Spiele gewonnen hat, dass die auch unangenehm zu spielen sind, das wissen wir ja auch, verloren hat. Und ja, das wird auch kein einfaches Spiel für die Gladbach. Genauso die Kölner, die reisen auf die Bielefelder Alm. Nach so einem Derby, klar bist du da vielleicht auch ziemlich selbstsicher, aber dass die Bielefelder auch immer 120% geben und dann so ein Spiel dann auch vielleicht mal glücklich gewinnen können. Ja, du hast es angesprochen, ist die wirklich die Tabelle und wo es auch noch so extrem ist, aber das wirst du ja nicht so verfolgen, ist in Italien in etwa genau das gleiche Bild. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Ja, wir haben noch ein Spiel heute, das Sonntagabendspiel, das ist vor wenigen Minuten zu Ende gegangen. Für mich auch persönlich etwas überraschend. Leverkusen gewinnt ziemlich deutlich dann doch schon gegen RB Leipzig. Konnte man so, glaube ich, vorher auch nicht mitrechnen und von ausgehen. Gerade nachdem Leverkusen ja letzte Woche gegen die Bochumer auch nicht so überzeugt hat.
Ja, aber Leipzig hat schon versucht, glaube ich, gegen Leverkusen das Spiel zu machen. Also war ja schon ein bisschen dominanter. Aber dann muss man wirklich sagen, Leverkusen hat in den richtigen Momenten die Tore gemacht und somit dann auch RB ja so ein bisschen den Spaß genommen und dann wirklich auch verdient unterm Strich den Auswärtssieg eingefahren.
Ja, nach 20 Minuten wurde Flo Wirtz mit einem schönen langen Ball in den Lauf geschickt. Ein schöner Heber über Martinez, der Gulagi vertreten hat, der aufgrund einer Corona-Infektion leider ausgefallen ist, wie auch Simakar und Willi Orban. Bei RB ist momentan, ich weiß nicht, irgendwie Corona ausgebrochen. Da sind ja einige Spieler, die ja ausfallen. Vorne hat Bourboui mit André Silva gespielt. Die haben sie in der ersten Halbzeit gar nicht wirklich in Szene setzen können. Und nach der Führung durch Wirtz war es dann die 34. Minute, war es Diaby, der auch aus der eigenen Hälfte, Jonathan Tah mit einem richtig schönen Ball in den Lauf von Diaby, der sich dann auch durchsetzt und dann auch zum 2:0 abschließt. Bis dato hatte Leverkusen zur Halbzeit 4 Schüsse, 2 waren drin. RB Leipzig hatte, glaube ich, einen richtigen Abschluss, den man so werten konnte. Und was dann auch noch bezeichnend war, Bobby wurde dann in der 40. Minute schon ausgewechselt für Szoboszlai, der kam rein. Ja, also die erste Halbzeit auch zum Vergessen gewesen, was mich eigentlich ein bisschen stutzig gemacht hat, gerade nach dem wirklich klasse Auftritt unter der Woche, wo sie ja in der ersten Halbzeit schon 4-0 geführt hatten in der Champions League. Ja, und in der zweiten Halbzeit war RB dann mehr am Drücker. Leverkusen hat sich ein bisschen zurückfallen lassen, kam dann hinterher auch in der 60. Minute zum Anschluss durch André Silva, der nach einer Flanke von Nkunku zur Stelle war. Ja, aber dann direkt mehr oder weniger im Gegenzug, ein bisschen glücklich, dass Leverkuser 3-1, Frimpong will den Ball reinspielen. Der Ball springt von Angelinos Fuß wirklich in einer Bogenlampe über Martinez und fällt hinten im Tor rein. Ja, das sind so gebrauchte Tage und aus RBs, glaube ich, Fabi, genauso wie wir es bei Gladbach auch jetzt schon seit Wochen sagen, wird man nicht schlau draus. Ich habe ja letzte Woche selber gesagt, ich glaube, dass bei RB jetzt wirklich langsam mal eine Konstant reinkommt, dass auch mal einige Spiele am Stück gewinnen werden. Aber ja, heute bin ich wieder eines Besseren belehrt worden.
Absolut, also Nummer eins, ich finde es absolut bezaubernd, wie du an einem Sonntagabend noch so in Nostalgie schwelgst, weil Brobbery bei dir auf einmal wieder in der Bundesliga mitspielt. Wahrscheinlich ein Stück weit ja, ein bisschen deine Erinnerungen an Ribéry weckt. Der gute Mann heißt Brobbey.
Brobbery, ja.
Aber schön, finde ich wirklich absolut bezaubernd. Nummer zwei ist, ich muss meine Communio-Mannschaft umbauen, weil da habe ich auch vier Leipziger. Das wird mir langsam zu heiß. Und Nummer drei, dann Spaß beiseite. Ich glaube einfach, das war ein richtiger Sieg auch für die Leverkusen, weil es einfach auch wieder ein Spieltag war, wo du dann dich einfach auch mal wieder mit drei Punkten ein bisschen abheben kannst, auch die Freiburger dann letztendlich wieder überholen. Du stehst jetzt auf Platz 3. Nächste Woche ist es Spitzenspiel, das heißt, du rückst da auch zumindest an einen der beiden Top-Mannschaften mit einem Sieg nochmal oben dran. Und es tut dann einfach auch mal gut, so den großen Namen, sage ich jetzt mal, dann auswärts einfach auch 3-1 souverän zu schlagen. Und von daher kann man wirklich nur einmal Applaus klatschen für die Leverkusen. Das tut, glaube ich, auch gut. Wirtz hat wieder getroffen. Auch mal wieder für ihn dann im Speziellen einfach auch ganz gut und für die Leipziger. Ja, ich werde nicht schlau draus. Ich glaube, ich habe das jetzt schon das ein oder andere Mal bei den Leipziger gesagt. Ich habe vor der Saison extreme Erwartungen eigentlich auch an die Mannschaft, vor allem auch mit Jesse Marsch, den ich für eigentlich einen unglaublich guten und vor allem kompetenten Fußballtrainer halte. Aber anscheinend ist in der Mannschaft im Moment zumindest nicht mehr drin. Es ist ein Stück weit eine Achterbahnfahrt. Und ich glaube, am 13. Spieltag kann man so langsam den Zug Meisterschaft abhaken. Und für die Leipziger geht es jetzt irgendwie darum, sich einfach auch in dem System und in der Philosophie von Jesse Marsch mit der Mannschaft zu fangen. Weil es ist für mich unverständlich, wie du unter der Woche teilweise wirklich ein Feuerwerk ablieferst und am Wochenende dann in so einem Spiel wie jetzt zu Hause gegen Leverkusen, ja, wie der Stecker gezogen wird, für mich absolut unverständlich.
Ja, Sören, ich weiß ja nicht, wie du, also mir fehlen da die Worte, ich kann es mir auch nicht mehr erklären.
Ja, ich kann es mir mittlerweile auch nicht mehr erklären. Ich weiß nicht, die Konstanz fehlt einfach in Leipzig. Klar, man hätte auch in den letzten Wochen sagen können, dieses Rotieren hat auch ein bisschen für Unruhe gesorgt, aber das war ja dieselbe Elf, die auch unter der Woche gespielt hat. Ich weiß es auch nicht. Und wobei man natürlich jetzt auch, das war immer das Argument vom Fabi, als ich irgendeine Mannschaft kritisiert habe, aber es sind ja nach wie vor jetzt drei, vier Punkte, glaube ich, auf dem Champions League Platz. Also was das betrifft, ist ja Leipzig noch voll in Schlagdistanz. Und aber die Konstanz ist wirklich im Moment nicht da. Und jetzt in den nächsten Wochen wird natürlich jetzt auch spannend. Nächste Woche das Spiel gegen Union Berlin, Freitagabend. Da bin ich mal gespannt. Und dann haben sie in der Liga noch Gladbach und Augsburg. Das sind entscheidende Wochen dann auch ein bisschen, inwieweit da die Stimmung auch kippen kann. Weil Jesse Marsch war ja auch immer mal so ein bisschen in der Kritik.
Ja, aber wie seht ihr das denn eigentlich mit der Tabelle? Aber das ist doch, wenn man da drauf schaut, man hat, wie letzte Woche eigentlich auch schon, man hat immer so ein paar Mannschaften, wo man das Gefühl hat, das läuft diese Saison gar nicht. Und du schaust auf die Tabelle und sagst, Moment mal, im Prinzip sind es 2 Punkte aufs internationale Geschäft. Und das ist ja der Wahnsinn absolut dieses Jahr. Das ist ja jetzt nicht der 4. Spieltag, sondern es ist jetzt der 13. Spieltag vorbei. Und von mir aus können wir gerne noch den Tabellen 13. die Bochumer mit reinnehmen, die letztendlich 4 Punkte beziehungsweise 6 Punkte auf einem Champions League Platz haben und 4 Punkte auf einem Europa League Platz haben. Und es ist alles so nah beieinander. Und nächste Woche kann die Frankfurt, die Eintracht aus Frankfurt als aktuell Tabellen-12. Im Zweifel ja, 4, 5 Plätze nach oben klettern und steht auf einem internationalen ja, Tabellenplatz. Also ich weiß nicht, wie euch das geht, aber für mich ist es total verrückt.
Ja, das ist genauso verrückt wie seit gefühlt Monaten meine Tipico-Scheine samstags. In etwa so, ich habe es mittlerweile auch aufgegeben, aber so ist die Tabelle auch. Also du kannst noch so sicher sein, du wirst wieder eines Besseren belehrt und du hast kaum Konstante drin, auf die dich mal wirklich über Wochen verlassen kannst. Dann siehst du Spiele unter der Woche und gehst davon aus, das muss am Wochenende definitiv so weitergehen oder die müssen eine Reaktion zeigen. Nein, die kommt nicht oder doch, die kommt. Also ob die Mannschaften sich da teilweise, dass manche Spiele zu locker angehen, ich weiß ja nicht, wir haben ja selber alle Fußball gespielt, aber wenn du doch in so einem Lauf drin bist, dann gewinnst du ja auch deine 6, 7 Spiele mal am Stück, ne? Jetzt, okay, die Freiburger waren das beste Beispiel ganz am Anfang, die haben ja wirklich fast alles gewonnen und hatten auch das Quäntchen Glück, jetzt haben sie mal 2 Spiele dabei gehabt, wo es halt nicht so gut lief. Aber die anderen Mannschaften, da kommt es ja jede Woche wieder was Neues. Also
Mich würde mal interessieren, wie parallel die Tabelle zum gleichen Zeitpunkt letztes Jahr ausgesehen hat. Vielleicht können wir das mal in die nächste Folge nächste Woche mit reinnehmen am Sonntag, ob das da auch so eng beieinander war. Aber eine Sache fehlt heute noch, der Gewinner des Spieltags.
Sollen wir zu Anfang?
Ja, also ich habe mich ja auf die Frage schon ein bisschen vorbereitet. Für mich wäre es echt das Coronavirus. Stichwort 50.000 Zuschauer in Köln.
Der Gewinner des Spieltages, das Coronavirus.
Ja.
Okay. Okay. Das wird sich dann wahrscheinlich morgen in den Zahlen dann widerspiegeln in Köln. Ja, ich muss aber leider auch in Köln bleiben, so wie letzte Woche auch. Die Unioner als Derby-Sieger sind es für mich definitiv auch von der Art und Weise, wie sie sich reingehauen haben an dem Spieltag, die Kölner.
Ich hätte auch die Kölner, aber dann wäre es zu langweilig. Dann nehme ich, ich habe nämlich auf Platz 2 werden bei mir einfach in dem Fall aus dem Eindruck heraus, was ich gesehen habe, vielleicht die Stuttgarter noch, die wirklich gebeutelt waren die letzten Wochen und dann einfach auch mal zu Hause 3 Punkte einfahren konnten, sodass sie ja mittlerweile wieder über dem Strich stehen und vielleicht ja, war dann die Stuttgarter für mich dann mit den Kölnern die Gewinner des Spieltags.
Ja, damit können wir doch die Sendung schließen. Und ich denke, wir sollten uns dann vielleicht mal nächste Woche, ich lasse mir auch noch mal eine neue Kategorie einfallen, damit wir es zum Ende alles noch mal ein bisschen offen gestalten. Ich weiß nicht, wie es mit so einer Top-11 des Spieltages aussieht oder ob wir jetzt der Transfermarkt in der Winterpause steht ja bevor, ob wir uns da ein paar Namen um die Ohren schmeißen und der eine und wir uns sagen, ja, wechselt, wechselt nicht oder Tendenz ist da. Müssen wir uns mal absprechen, was wir da machen. Auf jeden Fall werden wir da die nächsten Wochen uns noch was einfallen lassen, würde ich vorschlagen, oder?
Ja, und wenn uns gar nichts einfällt, dann können wir ja einfach mal. Ich weiß nicht. Ich glaube, es ist besser, wenn wir jetzt den Tatort schauen.
Machen wir
Sind eh
den.
schon 3 Minuten drüber.
Ah, Fabi, letzter Tipp von mir heute noch, wie jeden Sonntag.
Vergiss
Nein,
es.
hör zu, es ist nicht die Serie A. Es ist nicht die Serie A diesmal. Ich werde nach Spanien schalten. Top-Spiel, das
Ja.
sollte für dich auch interessant sein. Erster gegen
Sevilla
Dritter.
gegen Real.
Richtig, genau. In diesem Sinne, einen schönen Abend euch. War wieder schön mit euch. Wir hören uns nächste Woche in alter Frische. Bleibt gesund.
Ja, nach dem Topspiel aufbleiben, ne?
Ja, genau, nach dem Top-Spiel.
Alles klar. Ich sage danke, hat Spaß gemacht. Bis nächste Woche.
Bis dann.
Servus. Bis nächste Woche. Tschüss.
Das war Anpfiff 15:30, euer Fußballpodcast mit Tobi, Fabi und Sören. Bis zum nächsten Mal.